Halleluja. Schon wieder ein Jahr rum. Wir waren noch im Sommer hier, ne? Letztes Mal, oder? Ja. August oder? Irgendwie war es im Sommer jedenfalls. Wir waren draußen im Garten und in deinem Gartenhäuschen. Das muss doch mal gewesen sein. Das setzt man sich ja nicht im Winter
hin. Bei uns zu Hause und den Gottesdienst haben wir dann hier.
Ja. Okay, jetzt sind wir gleich hier. Halleluja. Das Letzte, was wir gesungen haben, der kommen wird. Jesus wird kommen. Und bevor er kommt, um sein Werk zu vollenden, wird er sehr, sehr viel tun in der Gemeinde und dann mit der Gemeinde in der Welt. Jesus ist der, der kommt. Er kommt. Und eines der Dinge, die der Heilige Geist tun wird und langsam schon begonnen hat zu tun, ist in uns ein Verlangen, eine Sehnsucht zu wecken, dass der Herr wiederkommen soll. Es ist noch ganz klein und ganz kaum wahrzunehmen, aber es ist schon da und es wird sehr zunehmen. Dieses Verlangen, Jesus, komm wieder, nimm deinen Platz ein, nimm deine Herrschaft ein und ergreife deine Macht, wie es in Offenbarung heißt, bei der 7. Posaune. Du hast deine Macht ergriffen. Er hat schon die Macht, aber hat sie noch nicht ergriffen, in dem Sinne, dass er sie jetzt umsetzt. Und das will er tun. So, bin ich gespannt auf diese Zeit, die wir zusammen haben werden. Ich denke, ihr auch, hoffe ich jedenfalls. Und macht die Ohren auf, macht die Herzen auf, vielleicht schreibt ein paar Dinge mit oder hört einige dieser Dinge dann nochmal da, wo du merkst, dass das muss noch tiefer gehen, das muss noch mehr mich irgendwie packen und prägen und ansprechen. Ja, so, ich habe verstanden, heute Abend und morgen früh sind wir nur als Gemeinde zusammen und danach dann wird es noch ein bisschen geöffnet und kommen noch andere dazu. So, was ich heute Abend tun will, einfach noch einmal aus dem Wort Gottes einige Dinge betonen über Gemeinde, dass wir ein klares Verständnis bekommen, worum geht es in der Gemeinde, was tut der Herr in der Gemeinde und was ist mein Teil dabei, was ist mein Beitrag und was wird von mir erwartet. Die Gemeinde ist das, was im Moment an Reich Gottes zu sehen ist. Am Ende wird es die Herrschaft sein über den ganzen Planeten, über alle Menschen, die Gerichte der Trübsalzeit überlebt haben werden. Die Herrschaft wird aufgerichtet werden auf dem gesamten Planeten. Jetzt ist es die Herrschaft Gottes nur in der Gemeinde und auch da nicht in der Fülle, nur zum Teil. Das hat mir so gefallen, was Jürgen gesagt hat. Wenn der Herr seine Herrschaft, ich weiß nicht mehr genau, sinngemäß, aber seine Herrschaft im Hinterland aufrichten will, er muss sie in unseren Herzen aufrichten. Da beginnt es. Und wir sind in diesem Prozess, dass die Herrschaft Jesu, die Herrschaft des Herrn aufgerichtet wird in der Gemeinde. Und wir sind da noch ziemlich am Anfang. Und es gibt sehr viele Dinge, die wir lernen müssen. Und die wir auch lernen werden, weil er ein guter Lehrer ist. Und er hilft uns und er motiviert uns. Und wenn wir nicht motiviert sind, dann weckt er uns auf und rüttelt uns und hat Mittel und Wege, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die hat er. So, um das geht es. Jetzt ist nur ein ganz kleiner Teil sichtbar vom Reich Gottes, aber später wesentlich mehr und dann zum Schluss die ganze Fülle. Und in dem Maße, wie die Herrschaft des Herrn aufgerichtet wird in der Gemeinde, das heißt in jeder Familie, in jedem einzelnen Leben, in jeder Ehe, in dem Maße, wie die Herrschaft aufgerichtet wird, kriegen wir mehr Fähigkeit oder Möglichkeit, Herrschaft auszuüben über den Feind. Jesus sagt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben und er hat sie uns übertragen. So theoretisch haben wir alle Macht. Aber das ist, was uns zusteht. Aber von dieser ganzen Fülle der Macht haben wir tatsächlich zur Verfügung nur einen Bruchteil. Und das hängt zusammen mit unserem Zustand, das hängt zusammen mit Dingen, die der Herr verändern will, wo wir stillschweigend, ohne dass wir das richtig wollen oder uns dafür entschieden haben, immer noch Händchen halten mit der Welt, sprich mit dem Feind. Und eine Welt, mit der wir liebäugeln, an der wir unser Herz verschenken, eine Welt, dessen Maßstäbe wir übernehmen, dessen Kompromisse wir mitmachen, eine solche Welt können wir nicht überwinden. Wir können nur eine Welt überwinden, die nichts mehr mit uns zu tun hat. Darum sagt Jesus vor dem Kreuz, es kommt der Fürst dieser Welt, aber in mir findet er nichts. Die Zuversicht und die Autorität, die Gewissheit Jesu bestand in der völligen Trennung zwischen ihm und der Finsternis. Da ist nichts, und er wusste das, da ist nichts, was der Feind in ihm finden würde. Und deswegen hat er auch keine Macht. Der Feind bekommt Macht, wenn er etwas findet, was zu ihm gehört. Dann bekommt er Macht. Wenn er nichts findet, hat er keine Macht. Darum sagt das Wort Gottes, gebt dem Teufel keinen Raum. Wir haben eine Verantwortung, einfach in tiefere und tiefere und tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn zu kommen, die Wege Gottes kennenzulernen, sein Wesen kennenzulernen, seine Maßstäbe, von dem geprägt zu sein, was er liebt und was er hasst, davon motiviert zu sein. Und dann wächst die Autorität, die uns zur Verfügung steht, die wir ausüben können. Wir haben im Grunde, wir haben im Namen Jesu alle Autorität über den Feind. Aber das, was wir ausüben können, hängt ab von dem Maß unserer Absonderung vom System dieser Welt. Von nichts anderem. Ich glaube nicht, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo Gott sagt, jetzt öffne ich die Schleusen des Himmels und jetzt soll die ganze Fülle Gottes kommen. Gott will sich erweisen, er will sich mächtig erweisen. Aber er tut das durch die Gemeinde, er tut das durch uns. Und er braucht diese Kooperation. So, es geht darum, einfach geöffnete Augen zu bekommen, Gott klarer zu sehen, zu erkennen und geheime, ungewollte, gar nicht mal absichtlich beschlossene Kooperation mit dem Feind zu beenden. Ihm keinen Raum zu geben. Um das geht es. Gebt ihm keinen Raum, nicht ein bisschen, weil den Raum, den wir geben, den wird er selbstverständlich nehmen. Den wird er nehmen. Zu unserem Nachteil und zur Schande auf den Namen des Herrn. Wir sind gerufen, wie das vorhin am Anfang Kali in den Segnungen dort im Mose gelesen hat. Wir sind gerufen, den ganzen Segen zu haben. Wir sind gerufen, zu herrschen. Wenn man das dann weiterliest, Herrschaft über den Feind. Das ist unser Erbteil. Das gehört uns genauso, wie es damals Israel gehört hat. So gehört es auch uns. Aber dazu gehört eben der Stimme des Herrn vollständig zu gehorchen. Und das muss unsere Sehnsucht sein. Das muss unser Trachten sein. Der Herr will sich erweisen und er wird durch unseren Unglauben, durch unsere verkehrten Maßstäbe, durch unser falsches Verhalten, er wird durch Dinge gehindert, das zu tun, was er gerne tun möchte. Und darum strecken wir uns aus. Herr, wir wollen deine Wege kennenlernen. Wir wollen klar sein. Wir wollen eindeutig sein. Da soll nichts vom Feind gefunden werden in uns. So wie der Herr sagt, am Ende von 2. Korinther 6, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Das heißt, die faktisch erlebte Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Herr hat uns angenommen. Es geht nicht um das. Es geht nicht darum, wir müssen jetzt Dinge tun und dann entscheidet er sich, ob er uns jetzt annimmt oder nicht. Sondern es geht um seine Gegenwart, um sein Wirken, seine Zusammenarbeit mit uns. Um das geht es. Und das ist abhängig von diesem rührt Unreines nicht an. Wir brauchen geöffnete Augen. Was meint der Herr mit Unreines? Und das umfasst viel, viel mehr, als wie wir uns vorstellen können. Alles, was nicht seinem Wesen entspricht, alles, was nach diesem Prinzip der Welt geht, ja, diese Selbstherrlichkeit, diese Unabhängigkeit, diese Unwahrhaftigkeit, all das prägt diese Welt und das hat nichts mit Gott zu tun. Und das ist in seinen Augen zutiefst unrein. So Unreinheit ist viel, viel mehr als nur sexuelle Unreinheit. Das auch, aber es ist viel, viel mehr. Und er sagt, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Denkt an die Geschichte von Israel, wie sie das Land eingenommen haben unter Josua. Ja. Der Herr hat sie geführt, hat gesagt, ich gebe euch diese Feinde in eure Hände, ihr vollzieht den Bann an ihnen, ich bin es, der den Kampf führt, nicht ihr, aber kommt einfach aufs Schlachtfeld, ich bin mit euch und ich vertreibe die Feinde. Und so haben sie Siege erlebt unter der Führung des Herrn. Ein Sieg nach dem anderen. Und dann kamen sie an eine Stadt, haben, wie das so ihre Art war, Spione ausgeschickt, die erstmal geguckt haben, was ist das für eine Stadt, wie ist die befestigt, wie sieht das aus, wie stark sind die, wie motiviert sind die Leute und so weiter, haben sie Spione ausgeschickt. Und dann haben sie gesagt, Leute, das machen wir vor dem Frühstück. Vor Mittag sind wir schon wieder zurück. Das ist eine Kleinigkeit. Da braucht man nicht mal alle Mann hinzugehen, nur eine Handvoll. Nur ein paar Leute schicken wir dahin. Die anderen können schon mal das Frühstück vorbereiten. Das ist easy. Nach dem, was wir schon erlebt haben an Siegen, das ist eine Kleinigkeit. Und dann zogen sie mit der kleinen Schar, zogen sie und haben voll einen auf die Jacke gekriegt. Und eine riesen Niederlage erlebt. Und Josua, der Mann Gottes, er ist vor dem Herrn und er jammert und er klagt und sagt, Herr, du hast uns von Sieg zu Sieg geführt und was soll jetzt das? Und guck mal, jetzt ist diese schreckliche Katastrophe passiert und unsere Männer haben so eins über die Jacke gekriegt. Und der Herr sagt, steh auf. Und dann kommt eine interessante Bemerkung. Israel hat sich versündigt. Israel hat sich versündigt. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie das ganze Ding weitergeht. Am Schluss kommt raus, ein Mann hat sich versündigt. Ein einziger, der Achan, hat die Ordnung Gottes nicht respektiert, hat dieses Silber, was alles vernichtet werden musste, weil es unter dem Bann war. Manchmal hat der Herr gesagt, nehmt das Teil, das sind die Leute auf. Manchmal hat er gesagt, das ist unter dem Bann, da dürft ihr nichts vernehmen. Und Achan hat gesagt, ach, das schöne Silber, guck mal, was ich jetzt hier finde. Das ist genau, was ich noch brauche für mein Eigenheim. Genau das fehlt mir. Das muss doch der Herr sein, der mir das in die Hand gegeben hat. Das kann doch gar nicht sein, so ein Zufall. Die Summe fehlt mir und die finde ich hier im Sand. Das ist Gott, der mir das gegeben hat. Sicher, Gott hat gesagt, und das gilt für alle, aber in meinem Falle. Und da hat sich das schön geredet, warum dieses wunderbare Gebot Gottes für alle geht. Aber doch in seinem Falle muss man das ganz anders sehen. Wir sind Meister darin, uns schöne Erklärungen zu machen, warum das Wort Gottes zwar richtig ist, aber in unserem Falle sieht das ein bisschen anders aus. Und wir haben so Freiräume und Spielwiesen und Reservate, wo irgendwie die Ordnung Gottes auf einmal ganz anders verstanden wird. So, dieser Achan hat es genommen. Und wegen Achan hat die ganze Armee eine riesige Niederlage erlebt. Wir würden denken, das ist unfair. Was habe ich mit Achan zu tun? Ich meine, soll er doch bestraft werden? Er hat uns das Schlamassel eingebrockt. Ja? Wieso, warum müssen wir darunter leiden? Der Herr sagt, Israel hat sich versündigt. Ja, aber es hat doch nur Achan gesündigt. Es fehlte der Zusammenhalt. Es fehlte die Verantwortung füreinander. Es fehlte, Acht zu haben aufeinander. Weil bevor Achan das Silber genommen hat, war das schon in seinem Herzen. Ja, das muss man nicht alles so genau nehmen. Weißt du, wir haben auch Freiheiten und wir sind ja frei als Kinder Gottes und da darf man schon mal ein bisschen und so weiter und so weiter. Diese Gesinnung war schon in seinem Herzen. Und wenn das gelebt wäre, diese Verbindung, diese Beziehung, diese Verantwortung, diese Aufsicht, dieses aufeinander Acht haben, wenn das gelebt worden wäre, hätte man Achan stoppen können, bevor er nach dem Silber greift. Man hätte ihn zur Buße rufen müssen und sagen, Achan, achte auf dein Herz. Schau, dass du wirklich haargenau der Stimme des Herrn gehorchst. Und darum macht der Herr das ganze Volk verantwortlich für das, was ein Mann getan hat. Und diese Lektion müssen wir als Volk Gottes und auch als Gemeinde noch lernen, dass wir vor Gott wie ein Mann stehen und vor Gott wie eine Person gesehen werden. Und ob und wie weit wir durchbrechen und Land erobern und in den Sieg hineinkommen und in die Kraft hineinkommen, in die Vollmacht hineinkommen, hängt nicht von den Ältesten ab, hängt nicht von einem ab, hängt nicht von irgendjemandem, es hängt von jedem Einzelnen ab. Von von jedem Einzelnen. Und Gott sieht eine Gemeinde wie eine Person. Und er macht sie verantwortlich für das, was in ihrer Mitte ist. Und darum ist das Wort Gottes so stark. Hab Acht aufeinander. Reizt einander zu guten Werken an. Und nehmt Verantwortung wahr füreinander. Ermahnt einander. All diese Dinge, die wir lesen im Wort Gottes, die von diesen Beziehungen reden, die Gott aufgerichtet haben will unter uns. Nicht einer kann sagen, du, das ist meine Privatsache, das geht niemandem was an. Es gibt wenige Bereiche, wo du das sagen kannst, aber die allermeisten Bereiche deines Lebens, da kannst du das nicht sagen, weil Gott Ordnungen gegeben hat für deine Gedanken, für deine Worte, für deine Augen, für deine Hände, für dein ganzes Leben, für dein Verhalten, für das, was du tust mit anderen Menschen, für das, was du fühlst über andere Menschen. Es gibt Ordnungen Gottes und die sind verbindlich und die sind gesegnet und die sollen gelebt werden und eingehalten werden. Und je mehr wir das tun, umso mehr schließen wir die Reihen, machen die Fenster zu, die Tür zu und leben in diesem Schutzraum, den der Herr für die Gemeinde verheißen hat. Und kommen in diese Vollmacht, dem Feind zu widerstehen und sogar dem Feind Land abzunehmen und dem Feind Beute abzunehmen. Lass uns einmal zwei Schriftstellen anschauen, die über dies reden. Auch die erste Schriftstelle, sie zeigt uns, welche Auswirkungen das hat auf die unsichtbare Welt. Philipper Kapitel 1, Philipper 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Was bedeutet würdig zu wandeln? Das bedeutet, ein Herz zu haben, das Gott ehren will, ein Herz zu haben, das Gott gehorchen will, ein Herz zu haben, das ihm wirklich Ehre zukommen lassen will, das versteht, durch meine Kompromisse, durch meine Sünde kommt Schande auf den Namen des Herrn. Würdig zu wandeln heißt, um seines Namens willen halte ich mich auf der geraden Bahn, auf dem schmalen Weg. Auf das es sei, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele kämpft. Die ganze Gemeinde soll mit einer Seele mitkämpfen für den Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasst von den Widersachern. In einer Seele, also einmütig, zusammenzustehen und zu kämpfen für den Glauben und sich nicht erschrecken lassen, sich nicht einschüchtern lassen, sich nicht entmutigen lassen, sich nicht in die Defensive bringen zu lassen. Diese beiden Dinge, was ist mit diesen beiden Dingen? Die sind ein Beweis des Verderbens. Für wen? Für die Mächte der Finsternis. So eine Gemeinde kann den Mächten der Finsternis, die da sind, Beweise liefern, dass sie verloren haben, dass sie nichts mehr ausrichten können, dass sie abziehen können, dass nichts von ihren Dingen gelingen wird. Eine Gemeinde kann den Mächten der Finsternis Beweise liefern, die überzeugend sind. Beweise, wir haben verloren, wir haben hier nichts mehr zu suchen, wir werden hier nicht gewinnen, wir werden nicht standhalten können, wir werden dieses Territorium räumen müssen. Das ist nach dem Wort Gottes, was eine Gemeinde tun kann an den Mächten der Finsternis. Ihnen handfeste, unleugbare Beweise liefern, dass sie verloren haben, dass sie abziehen müssen. Das heißt, der Feind wird entmutigt, der Feind wird hoffnungslos gemacht, der Feind wird frustriert, der Feind wird überzeugt, er kann nichts mehr tun und er wird abziehen. Das ist, was eine Gemeinde nach dem Standard des Neuen Testamentes tun kann gegenüber den Mächten der Finsternis. Beweise liefern ihres Untergangs. Und Beweis ihres Untergangs sind zwei Dinge. Einheit. Und Einheit ist nicht nur, wir haben mal ein Glaubensbekenntnis unterschrieben, sondern Einheit ist, dass wir zusammenstehen wie ein Mann mit einer Seele einmütig kämpfen für das Evangelium. und eine Gesinnung haben, wir lassen uns nicht anklagen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht bedrücken, wir lassen uns nicht berauben, wir lassen uns nicht entmutigen, wir lassen nicht zu, dass wir passiv werden, ja, wir wissen auch nicht, wir machen schon so lange und es funktioniert nicht und wir kommen nicht vorwärts. Wir erlauben eine solche Stimmung nicht, nicht in uns und nicht im Bruder und der Schwester. Wir stehen zusammen und wir haben eine Gesinnung, wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, wir werden das Land einnehmen, wir werden die Macht Gottes sehen. Halleluja. Beweis ihres Verderbens, aber eures Heils und das von Gott. Was für eine fantastische Aussage, dass eine Gemeinde, wenn sie auf diese beiden Dinge schaut, die Einheit in der Gesinnung, im Ziel, in der Bruderschaft, in der Geschwisterschaft, die Einheit und sich nicht entmutigen lassen, sich nicht erschrecken lassen. Dies sind Beweise für die Mächte der Finsternis. Das ist die Herausforderung. Und da sind wir noch ganz am Anfang in dieser Lektion. Ganz am Anfang. Aber wir werden sie lernen. Wir werden, je weiter wir gehen, verstehen, was Gemeinde ist und zurückschauen und sagen, meine Güte, kannst du dich noch erinnern, damals, was wir für eine Vorstellung von Gemeinde hatten, da kommen wir sonntags zum Gottesdienst und dann machen wir ein bisschen Tamtam und da hören wir eine Predigt und schön und gut und dann gehen wir nach Hause und dann leben wir so, wie wir immer gelebt haben. Eben, diese Zeiten sind längst vorbei. Die sind längst vorbei. Jetzt geht es vorwärts und es geht in immer tiefere Klarheit und Eindeutigkeit. Und Epheser 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Wieder, würdig wandeln. Dasselbe wie in Philipper 1, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Nicht einmal eine Einheit herzustellen, sondern einfach nur die Einheit zu bewahren, indem wir bleiben in Demut, in Sanftmut und in Geduld und einander ertragen in Liebe. Und diese Einheit ist ein sichtbares Zeichen, ein Beweis, dass der Feind keine Chance hat und dass der Feind weichen muss. Dass der Himmel offen ist und dass großartige, gewaltige Segnungen herabkommen werden, die Menschen in Berührung bringen mit Gott, die Menschen das Heil bringen, die Menschen wirklich das Evangelium ganz hautnah einfach präsentieren. So diese Einheit des Geistes, die wir bewahren sollen, durch Demut und Sanftmut und Geduld und einander ertragen in Liebe. Das ist es, was den Feind entmutigt und was den Feind in die Flucht schlägt, weil er vollständig überzeugt wird, er kann es nicht mehr schaffen. Er kann gegen die Gemeinde nichts tun. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Herausforderung. So, vorhin habe ich ein Beispiel gegeben aus dem Alten Testament Achan, dem Teufel Raum geben, durch Ungehorsam, durch offenkundige Sünde. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, viel subtiler dem Feind Raum zu geben. Und über eine dieser Dinge will ich jetzt ein bisschen sprechen. Und ich werde jetzt gleich sprechen über Mitleid ohne Liebe. Das habe ich ja noch nie gehört. Mitleid ohne Liebe, das gibt es auch gar nicht. Wo immer Mitleid ist, ist auch Liebe. Ja, das magst du so denken, aber das Wort Gottes denkt etwas anders. Und du sollst verstehen, was das Wort Gottes an dieser Stelle zu sagen hat. So, bevor ich erkläre, was Mitleid ohne Liebe ist, muss ich ein bisschen ausholen. 1. Korinther, Kapitel 2. 1. Korinther, Kapitel 2. Und da haben wir diese wunderbare Passage, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, ab Vers 9, über Offenbarung, über das Wirken des Heiligen Geistes, das uns die Augen auftut und das Herz füllt mit Gewissheit über Dinge, die der Herr bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und diese Dinge werden offenbart durch den Geist. Vers 9 und Vers 10. Und noch einmal Vers 12. Aber mein Fokus ist jetzt Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ein natürlicher Mensch nimmt nichts an, was vom Geist ist. Er kann keine Offenbarung bekommen, er kann nicht wirklich gelehrt werden vom Herrn. Warum ist das so? Weil er nicht in Übereinstimmung ist mit dem Geist. Wenn du da in der Elberfelder die Fußnote anschaust, dann siehst du, hinter ein natürlicher ist eine kleine Zahl, eine 10. Und da wird erklärt in der Fußnote, was es bedeutet. Was heißt ein natürlicher Mensch? Ein seelischer Mensch. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht gleich in den Text getan haben, weil das ist, was tatsächlich das griechische Wort sagt. Es ist der Psychikos, der seelische Mensch. Der seelische Mensch, der seelische Gläubige kann keine Offenbarung empfangen. Er kann nicht von Gott gelehrt werden, sondern er muss sich immer an irgendein Geländer festhalten. Er muss immer irgendwie gesagt bekommen, was geht und was nicht geht und wie man was zu beurteilen hat. Er versteht grundsätzlich überhaupt nichts, weil er nicht vom Geist gelehrt werden kann. Er kann nicht vom Geist gelehrt werden und er wird auch nicht vom Geist gelehrt. Und deswegen bleibt das alles blass und schemenhaft und theoretisch und auf der Oberfläche und es nimmt nie Tiefgang an und es gibt keine tieferen Veränderungen. Der seelische Mensch ist der Mensch, der Gläubige, der, wiewohl er ganz andere Möglichkeiten hätte, immer noch von seiner Seele regiert wird. Das kann sein Verstand sein, das können seine Gefühle sein, das kann sein eigener Wille sein. Er wird von der Seele regiert, nicht vom Geist Gottes. Er wird von der Seele regiert. Aber Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und wenn Gott zu uns redet, dann weil sein Geist sich unserem Geist mitteilt. Aber wenn wir unseren Geist nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie unser Geist in Verbindung ist mit Gott, wie unser Geist auf Empfang gestellt wird für Gott und wie wir von Gott etwas empfangen können, dann redet Gott im Geist und wir sind auf der Seele. Und das ist wie wenn du im Radio, hört heute noch einer Radio, ja, oder sagen wir, in deinem Fernsehgerät, ja, da kommen wichtige Dinge auf dem ersten Programm, aber du bist irgendwo im Programm 15. Die Dinge werden gesendet im ersten Programm, aber du kriegst nichts mit, weil du auf einem anderen Kanal bist, auf dem falschen Kanal bist. So, es wird pausenlos gesendet, aber nichts empfangen. So ist ein seelischer Mensch. Gott redet, Gott will ihm Dinge zeigen, aber er ist auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Frequenz und er kann nichts verstehen. Und ein seelischer Mensch hat viele Probleme und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, er erzeugt viele Probleme. Ein seelischer Mensch in der Gemeinde hat viele Probleme und er erzeugt viele Probleme. Bevor ich ein bisschen weitergehe, lass uns noch mehr Schriftstellen anschauen zu dem. Jakobus, Kapitel 1. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit. Also in Neid und in Streitsucht zu leben, das drückt nicht die Weisheit aus, die von oben kommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Und hier das zweite Wort, was hier mit sinnlich übersetzt wird, ist wieder seelisch. Du siehst, in welchem Zusammenhang das hier erwähnt wird. Von der Erde, seelisch und dämonisch oder teuflisch. Ja, eigentlich heißt es dämonisch. Ja. So, seelische Weisheit ist keine Kleinigkeit, ist nicht irgendwie auch eine Form von Weisheit, sondern ist eigentlich ein Fluch und bringt Probleme für den Betreffenden und für die, die mit ihm zusammen sind. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit aber, die von oben ist, oder sagen wir, der Mensch, der durch die Weisheit von oben geleitet wird, ja, da finden wir Reinheit, da ist Friedfertigkeit da, da ist Lindigkeit da, da ist Folgsamkeit da, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und mir ist besonders hier diese beiden letzten Worte, die den seelischen Christen beschreiben, aufgefallen. Unparteiisch und ungeheuchelt. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel für Mitleid ohne Liebe. Ist das interessant? Hast du schon mal gehört? Mitleid ohne Liebe? Den Satz, den Ausdruck? Ich noch nicht. Ich habe ihn erst gestern zum ersten Mal gehört. Ich finde ihn genial. Mitleid ohne Liebe. Da denkt man, hey, halt mal, Moment mal, das gibt's doch gar nicht. Mitleid ist doch immer ein Ausdruck von Liebe. Also wo Mitleid ist, da ist doch Liebe. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Dann fängst du an zu verstehen. In einer Gemeinde gab es mal eine schwierige Situation mit einem Ältesten. Und er hatte viele Probleme, eigentlich in allen Bereichen seines Lebens. Arbeit, Familie und dann auch in der Gemeinde. Und es musste mit ihm gesprochen werden. Jemand hat gesprochen mit ihm, einer der anderen Ältesten hat mit ihm gesprochen und es hat nichts gebracht. Es hat keinerlei Einsicht oder Verständnis gebracht oder gar Umkehr, nichts davon. So ein zweites Gespräch wurde anberaumt und ich wurde dazu gebeten und wir hatten ein zweites Gespräch. Und das war ein bisschen pointierter, ein bisschen direkter, ein bisschen herausfordernder als das erste, weil das erste ja offensichtlich zu lasch war. Es hat nichts bewirkt. Ja, so das zweite Gespräch war sehr aufs Zentrum gerichtet. Es war sehr herausfordernd. Es war sehr konfrontativ, aber nicht aggressiv, nicht böse, nicht mit Grimassen oder mit Unterton oder was. Aber es war sehr ernst. Sagen wir so. Nach diesem Gespräch ist dieser Bruder in der Gemeinde rumgegangen und hat erzählt, wir haben ihn gefoltert. Und Menschen hatten Mitleid mit ihm. Mensch, nee, wie kann das sein? Die Ältesten foltern dich. Was sind denn das für Menschen? Wie kann denn das sein? Die sollen doch lieb sein, die sollen doch Hirten sein. Wie kann denn das sein, dass sie dich foltern? Sie haben Mitleid gehabt. Weil, waren Sie bei dem Gespräch dabei? Können Sie überhaupt beurteilen, ob das zutreffend ist, was er gesagt hat? Ist es nicht so, dass wenn man jemanden verdächtigen will, dann müsste man den, der in Rebellion und in unguten Dingen lebt und ermahnt wird, man müsste ihn verdächtigen, dass er die ganze Sache falsch interpretiert und falsch darstellt und nicht die, die ihn zurechtbringen wollen. So die ergreifen Partei für ihn. Den armen Menschen haben sie gefoltert. Keiner von denen war dabei. Aber sie wissen alle, er wurde gefoltert. Hallo. Mitleid ohne Liebe. Weil Liebe geht immer mit Wahrheit. Und all denen, denen er diese Geschichte verkauft hat, die haben mich gefoltert, die hätten sagen müssen, du pass mal auf. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Wenn du Probleme hast und wenn du meinst, die Art und Weise war nicht richtig, musst du mit ihnen sprechen, nicht mit mir. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bete für dich, bin dein Bruder, ich segne dich, aber ich werde nicht Partei für dich ergreifen gegen andere. Ich werde einfach das nicht tun. Ich stehe auf Gottes Seite und ich wünsche dir das Beste. Und ich bin jetzt nicht auf deiner Seite gegen die bösen Ältesten, die dich gefoltert haben. Und wir bilden hier keine Fraktion und wir müssen jetzt was unternehmen, die Ältesten irgendwie zu bremsen oder wieder auf den guten Weg der Liebe zu bringen oder irgendwie so etwas. Mitleid ohne Liebe. Die meinten, das ist Liebe. Der arme Mensch, ach nee, der tut mir aber leid. Ohne nachzudenken, ohne zu merken, was passiert, der zieht sie über den Tisch, zieht sie auf seine Seite und macht das, was die Bibel strengstens verbietet. Er richtet Parteien an. Der seelische Mensch macht Parteiungen. Judas. Vers. Moment, muss es finden. Irgendwo so um die 20 rum oder so. Vers 18, denn sie sagen euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden in der Gemeinde, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen. Und wiederum das Wort seelisch. Seelische Menschen richten Trennungen an. Merkt ihr das? Irdische Menschen richten Trennungen an. Weil sie Dinge nicht im Geist beurteilen können und sie fallen auf Gefühle rein. Sie fallen auf dieses seelische, falsche Mitleid hinein. So seelisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben, das heißt, die nicht vom Geist geleitet werden, die nicht den Geist als führende, prägende Kraft in ihrem Leben haben. Ein ähnliches Beispiel in einer anderen Gemeinde. Jemand hat sich verrannt in Rebellion, verlässt die Gemeinde, aber nicht ganz. Er hat immer noch Kontakte zur Gemeinde. Und dann, was tut er? Er sucht Leute auf, und zwar ganz bestimmte Leute. Nicht irgendwelche, sondern ganz bestimmte Leute. Leute, die keinen Plan haben, die keine Klarheit haben. Er sucht diese Leute auf und er erzählt, was der Älteste für ein schlimmer Mensch ist und was der Älteste für Fehler gemacht hat. Und der Betreffende kauft das ein und sagt, ja, das geht ja überhaupt nicht. Wie kann denn das sein? Wie kann der vorne stehen, so schöne Predigten hat? Und dann tut er solche Dinge. Er hat keinerlei Beweise, dass der Älteste diese Dinge wirklich getan hat, außer von einem Menschen, der schon bewiesen hat, dass er charakterlich völlig den Maßstäben des Neuen Testamentes nicht genügen will. Der in Rebellion lebt, der in Unwahrhaftigkeit lebt, der erwiesenermaßen schon mehrere Male bei der Lüge ertappt wurde. Ausgerechnet dieser Mensch ist jetzt der Kronzeuge, mit dem bewiesen wird, was der Älteste für ein schlechter Mensch ist. Seelische Menschen richten Trennungen an, weil es ein Mitleid ist ohne wirkliche Liebe. Es ist ein falsches Mitleid. Man fällt darauf hinein. Es ist eine Falle vom Feind und man fällt darauf herein. Und was passiert? Negatives, Aversionen, Zweifel, Misstrauen, Skepsis gegen diesen Ältesten kommen in die Herzen von Menschen. So, deswegen verstehst du, warum es heißt irdisch, seelisch, dämonisch. Ein seelischer Christ ist ein Einfallstor für den Feind in die Gemeinde. Das ist, was ein seelischer Christ ist. Und deswegen ist es so gefährlich. Und was wir haben wollen, wir wollen, dass alle Tore geschlossen sind, dass alle Fenster zu sind, dass die Bude sturmdicht ist und dass er draußen wehen kann für einen Wind, wie es will, aber es wird uns nicht erschüttern, weil wir gegründet sind in Gottes Wort. Das ist, was wir haben wollen. Erst wollen wir in vollkommenem Schutz sein gegenüber den Mächten der Finsternis und dann aus diesem Schutz Gottes heraus werden wir zu Zeiten, die wir bestimmen, Tür aufmachen, rausstürmen, dem Feind kräftig vermöbeln und Beute abnehmen und die Leute, die wir gewonnen haben, zurückbringen in die Gemeinde, sie aufbauen, reinigen, ermutigen, prägen und dann mit noch größerer Armee wieder den nächsten Angriff starten. Das ist, was wir tun wollen. Die Schlacht findet draußen statt, nicht in der Gemeinde. Die Schlacht findet draußen statt, in der Welt, im Reich der Finsternis, nicht in der Gemeinde. Aber wenn da Türen offen sind, wenn das Haus nicht sturmfest ist, dann kommt der Wind von draußen rein und dann rüttelt es in der Gemeinde. Wir haben Spannungen, wir haben Uneinigkeit, wir haben Parteiungen, wir haben auf einmal Grabenkämpfe, wir haben auf einmal Misstrauen, wir haben auf einmal alle möglichen Arten von Dingen, die nicht in die Gemeinde gehören. Der seelische Mensch, ohne dass er sich dazu bewusst entschieden hat, es gab keinen Gottesdienst, wo die Frage gestellt wurde, wer möchte sich dem Feind als Werkzeug zur Verfügung stellen? Und der seelische Mensch sagt, ja, hier ich. Es gab so etwas nicht. Und trotzdem stellt er sich dem Feind zur Verfügung und ist ein Instrument, ein Kanal für Verwirrung und für Durcheinander in der Gemeinde. Und ohne dass er es will, wird ein Agent des Feindes und er kooperiert mit dem Feind. Und all das nur deswegen, weil er nicht im Geist lebt, weil nicht die Wahrheit regiert, sondern weil Gefühle da sind, falsches Mitleid, falsche Barmherzigkeit und weil er nicht kein bisschen Unterscheidung hat und weil er nicht sehen kann, wie er hier missbraucht wird vom Feind. So, wenn uns das bewusst wird, was für eine Gefahr das ist, dann werden wir alle sagen, Herr, hilf mir, kein seelischer Mensch zu sein. Hilf mir, ein geistlicher Mensch zu sein. Hilf mir, ein Mensch zu sein, der geprägt ist von deinem Heiligen Geist und nicht von der Seele. Es gibt ein Mitleid, ein Erbarmen, das nicht aus dem Geist ist und das Probleme macht. Ich war einmal in einer Situation, da kam ein Ehepaar zu mir und sie wollten, dass ich für sie bete, dass einfach ihre Familie und ihr Zusammenleben auch finanziellen Segen erlebt. Und weil wir das erleben, seit vielen, vielen Jahren, finanziellen Segen, kein Minus, kein Dispo, Autos werden bar gekauft und solche Dinge. Und jeder Urlaub, den wir uns wünschen, der geht durch, weil der Herr uns segnet. Und ich glaube an finanziellen Segen. Das ist nicht das Zentrum, das ist nicht der Mittelpunkt. Das ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von einem Leben in den Ordnungen Gottes. Ja, und das Wort sagt nicht, wir sollen Reichtum hinterherjagen, sondern wir sollen der Furcht des Herrn hinterherjagen. Oder wie wir vorhin gelesen haben, Gehorsam. Und alles andere wird kommen. Das wird über uns kommen. Der Segen kommt über uns. Ja, dass er uns platt macht. Dass wir sagen, Herr, zu viel, gib andere. Segne andere. Das ist, was wir als Familie erleben. Das ist, was wir als Hand in Hand erleben. Und wir können ein Segen sein, auch in materieller, in finanzieller Hinsicht. So, ich glaube an finanziellen Segen. Ich glaube nicht, dass es das Zentrum ist, aber ich glaube, dass es dazugehört. So, sie wollten einen Segen haben. Und ich denke, ja, ich bin schon qualifiziert, dafür zu beten und sie zu segnen. Sie haben Mangel, sie haben Probleme in den Finanzen. Und ich dachte, okay, ja klar, machen wir. Und ich wollte für sie beten. Und in dem Moment, als ich für sie beten wollte, spürte ich, halt, stopp, Moment einmal. Frag einmal nach, wo denn der Fluch herkommt, den sie da erleben. Wie kommt denn das überhaupt zustande, dass da statt Segen Fluch ist? Und ich fragte sie, ja, wie macht ihr das, dass ihr mit dem Geld nicht hinkommt? Wie läuft das praktisch ab? Erklärt mir das. Und der Mann sagt, ja, weißt du, ich habe so eine kleine Schwäche. Ich bin so ein Technikfreak und ich weiß nicht mehr, ob es um Computer oder Maschinen oder um was das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls, ein bestimmtes Gebiet hat ihn sehr fasziniert. Und immer wenn ein neues Dingsbums auf den Markt kommt, muss er das sofort kaufen. Und dadurch reicht das Wirtschaftsgeld nicht und können manchmal kaum die Miete bezahlen und es klemmt hinten und vorne. Ich sage, also so kommt der Mangel zustande. Ich sage, hat deine Frau auch so deine Schwäche? Nein, die hat ganz andere Schwächen. Die will immer nur sparen. Ich sage, ja, mag sein, dass das vielleicht auch eine Schwäche ist, aber diese Schwäche hat euch nicht in Probleme gebracht. Deine Schwäche hat euch in Probleme gebracht. So, bevor ich jetzt die Hände auflege und euch segne, machst du Folgendes, du wirst jetzt vor mir, vor deiner Frau und vor dem Herrn versprechen. Du wirst dich jetzt ihr unterordnen und du wirst kein neues Dingsbums, egal wie glitzernd und wie vielversprechend das aussieht, was auf den Markt kommt, kaufen, ohne dass sie ihr okay gibt. Nur in Einheit mit ihr. Und dann macht er ein ganz langes Gesicht und seine Hoffnung auf Segen war irgendwie völlig verflüchtigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging, ob er dann tatsächlich sich festgelegt hat oder nicht. Ja. Aber Schau mal, die sind im Mangel, das berührt mich, ich weiß, dass es anders gehen könnte. Erbarmen packt mich, okay, da legen wir Hände drauf, das ändern wir. Und er sagt, halt, stopp. Was ist die Ursache? Da kannst du Hände aufstapeln bis unter die Decke. Wenn die Ursache sich nicht ändert, wird nur das Maß an Geld, was sie ausgeben, noch für unnütze Dinge größer werden. Ja? Aber es ändert nichts an der Situation. So mit meinem Segen, ich würde ihren Fluch noch vergrößern. Ja? Mitleid ohne Weisheit, ohne Liebe, ohne Führung vom Heiligen Geist. Nicht jede Form von Mitleid ist göttlich. Verstehst du? So, wir wollen vom Heiligen Geist geleitet sein. Und Gottes Art ist, an die Wurzel zu gehen. Deswegen sagen wir auch, Jesus ist radikal. Radikal kommt von Lateinisch radis, die Wurzel. Wie wir Radieschen sagen, das sind die Wurzeln in der Erde. Ja. Radikal heißt, an die Wurzel gehen. Das Evangelium ist die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Das ist das Evangelium. So, Gott will nicht Symptome kurieren, Gott will die Wurzel behandeln. Und das ist manchmal, wenn wir selber die Wurzel sozusagen nähren und füttern und am Leben halten, unangenehm. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig. Wenn der Zahn unten an der Wurzel eine Entzündung hat, dann nützt es nichts, da eine schöne Goldblume drauf zu machen. Die sieht zwar schön aus, ja, aber das wird nichts ändern an dem Problem, dass der Zahn ganz unten ein dickes, dickes Problem hat. Und je länger das besteht, umso gefährlicher wird die Sache. Es braucht eine Wurzelbehandlung. Und wir brauchen eine Wurzelbehandlung, damit wir nicht seelische Christen bleiben oder werden. So. Ist das gut? Wollen wir das? Brauchen wir das? Oder sagst du, Wurzelbehandlung, nicht mehr seelisch, also eigentlich, ich fühle mich ganz wohl so. Das ist schon das Problem. Du fühlst dich ganz wohl so. Das ist nicht die Frage, ob du dich ganz wohl so fühlst, sondern ist das in Übereinstimmung mit der Ordnung Gottes? Ist das richtig? Ist das Gott wohlgefällig? Wir können manchmal so weit weg sein von den Maßstäben Gottes. Wir fühlen uns wohl im größten Dreck. Wir fühlen uns wohl. Ja, aber das bedeutet ja nichts. Ist dein Wohlfühlen gedeckt vom Worte Gottes? Das ist die Frage. Und wenn nicht, dann musst du was tun gegen dein Wohlfühlen. Weil es nicht von Gott ist. So, die Frage ist, warum ist der seelische Christ seelisch? Und wie kann er aus diesem Zustand herauskommen? Wie kann er lernen, vom Geist geleitet zu sein? Nun, der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Und er hat den brennenden Wunsch, uns in alle Wahrheit zu führen. Das ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes, uns in alle Wahrheit zu führen. Und wenn wir vom Geist geleitet sein wollen, dann bedeutet das, wir müssen uns der Wahrheit stellen. Und wir müssen Freundschaft mit der Wahrheit machen. Wir müssen den Widerstand gegen die Wahrheit aufgeben. Wir dürfen nicht mehr Gefühle vorziehen gegenüber der Wahrheit, sondern wir stellen Wahrheit auf den Platz, der ihr gebührt, und das ist der erste Platz. Und wir geben uns hin der Wahrheit, wir unterordnen uns der Wahrheit. Wir kommen in den Geist hinein durch Hingabe an die Wahrheit, nicht durch Hingabe an die Liebe. Das ist der große Irrtum, dem viele erliegen. Sie sagen die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und sie vergessen dabei, bevor der Geist Gottes ihnen die Augen geöffnet hat, geschnitten hat in ihrer Seele, ist ihr Konzept von Liebe höchstwahrscheinlich total verkehrt. Und sie haben Ideen über den lieben Gott, die in diesem Buch überhaupt nicht stehen. Da steht der liebe Gott gar nicht, da ist der Gott der Liebe. Das ist was ganz anderes als der liebe Gott. Weil wenn wir sagen, der liebe Gott, dann meinen wir, wir wissen ja, was lieb ist. Und so soll er jetzt lieb sein, der liebe Gott. Aber die Liebe Gottes sieht manchmal gar nicht lieb aus und ist trotzdem Liebe. Jesus, der Liebe pur war, der nie gesündigt hat Er predigt eine Botschaft und seine Jünger sagen, das ist eine harte Rede, wer kann die ertragen? Das sagen die Jünger, eine harte Rede. Also heute war er aber nicht gut drauf. Also das war jetzt wirklich nicht lieb. Das war ja hart. Und mit hart will man sagen, unbarmherzig. Diese Jünger haben bewiesen, sie haben ihre eigenen Maßstäbe, sie haben ihre eigenen Ideen, wie Gott sein müsste. Statt zu sagen, das ist Jesus, den kennen wir wissen, wer er ist, wir leben mit ihm seit Jahren, wir haben noch niemals gesehen, dass er irgendwas Verkehrtes getan hat. Da ist kein Falsch in seinem Mund, da ist keine Ungerechtigkeit, da ist kein Trachten nach Ehre und Ansehen oder Reichtum oder irgendetwas im Gegensatz zu uns. Jünger, die wir gerade erst begonnen haben, diesen Weg zu gehen, ja, statt ihn zu verdächtigen, hätten sie doch sich selber verdächtigen können. Wenn wir das als eine harte Rede empfinden, was ist an uns verkehrt? Statt zu sagen, das war eine harte Rede, das war jetzt aber nicht in der Liebe. Menschen maßen sich an, über Gott ein Urteil zu sprechen. Aber es ist genau andersrum. Gott spricht ein Urteil über uns. Nicht wir über ihn, sondern er spricht ein Urteil oder viele Urteile über uns. Und diesen Gott der Liebe wollen wir haben. Und natürlich jemand, der seinen eigenen Weg durchsetzen will, für den sind Worte Gottes und Anordnungen Gottes sind für den hart. Für viele Gläubige ist so eine Aufforderung zum Beispiel, 2. Timotheus Kapitel 3 fällt mir gerade ein, ja, wo Menschen beschrieben werden, die im Widerstand gegen die Wahrheit sind, die ihr eigenes Ding machen, die ihre eigene Befriedigung suchen, die in allen möglichen Sünden leben. Und Paulus sagt ganz klar zu Timotheus, von diesen wende dich weg. Ich habe viele Gläubige getroffen, sagen, das kann doch nicht sein. Wir können die doch nicht ihrem Schicksal überlassen. Wir können doch nicht die einfach aufgeben. Wir können doch nicht irgendwie ja, uns dem entziehen. Das sind doch immer noch unsere Geschwister. Paulus sagt ganz klar zu Timotheus, von solchen Menschen, wende dich weg. Wenn du ihnen helfen willst, dann bete für sie. Aber hab keine Gemeinschaft, weil schlechte Gemeinschaft verdirbt gute Sitten, sagt das Wort Gottes. Und wer sich mit Menschen, die sagen, sie sind gläubig, aber sie leben in der Sünde, sie leben im Kompromiss, wer sich mit denen verbindet, wird heruntergezogen werden. Statt dass er diese Leute hochziehen kann, wird er von ihnen runtergezogen werden. Und deswegen ist das Wort Gottes ganz, ganz klar, von Menschen, die diesen Lebensstil leben, die der Wahrheit widerstehen, die keine Belehrung annehmen, die unabhängig sind, die von ihren Lüsten getrieben werden. Von diesen Menschen wende dich weg. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn du für diese Menschen etwas tun willst, dann bete, dass der Heilige Geist sie von Sünde überführt. Und wenn du mit ihnen Kontakt hast, dann lass dir Weisheit schenken vom Heiligen Geist, wie du sie konfrontieren kannst, weil das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. 2. Timotheus Kapitel 2. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig sein, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Das ist ein Ausdruck von milde sein, Menschen, die gegen die Ordnung Gottes gehen, zurechtzuweisen. Ja, denkt an dieses Beispiel, der von der Gemeinde weggegangen ist. Er besucht Leute und erzählt, was der leitende Älteste für ein schlechter Mensch ist, was er hier getan hat und was er da getan hat. Wenn er nach der Ordnung Gottes wäre, das Gemeindemitglied, er würde sagen, hallo, du kommst nicht zu mir und redest mit mir über die vermeintlichen Fehler des Ältesten. Wenn du Probleme hast und wenn du meinst, der hat Dinge falsch getan, dann gehst du zu dem Ältesten und du klärst das mit ihm. Du musst nicht zu mir kommen. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen, ich kann dir in der Sache nicht helfen. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, dich anzuhören und dir jetzt irgendwie beizustehen. Du musst hingehen. Das Wort Gottes sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin. Hin wohin? Zu dem Bruder, von dem du meinst, der hat gesündigt. nicht zum Rest der Gemeinde. Geh hin zu dem Bruder. So, wenn jemand im Geist ist, er würde sagen, hey, halt, stopp, ich höre mir das nicht an. Du musst hingehen und das mit dem Betreffenden klären. Und wenn sich das nicht klären lässt, dann nimmst du jemanden anders von der Gemeinde dazu. Aber um mit ihm das zu klären, nicht um das in die Gemeinde zu streuen, was für ein schlechter Mensch das ist. So einfach. Dieses Beispiel zeigt, die Ordnung Gottes bringt Schutz und Ordnung Gottes zu missachten, bringt durcheinander. Bringt durcheinander. Zurechtweisen, den Widersacher zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe, zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, von dem sie gefangen sind für seinen Willen. Zurechtweisung ist eine Chance, dass der Herr dieser Person Buße gibt. Das heißt, eine Umkehr gibt. Es braucht das menschliche Mittel der Zurechtweisung, Worte der Konfrontation, Worte der Ermahnung, die der Heilige Geist benutzen kann, um der Person Buße zu schenken. Es ist nicht alles übernatürlich vom Himmel, sondern Gott gebraucht Menschen. Und deswegen ist das Wort Gottes so klar, Widersacher werden nicht ertragen, sondern werden konfrontiert. Zurecht. Es wird ihnen erklärt, dass sie verkehrt sind. Es wird ihnen erklärt, warum sie hier die Ordnung Gottes verlassen haben. Und sie werden aufgerufen, zurückzukommen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Liebe. So gehen wir mit Menschen um, die nicht in der Ordnung Gottes sind. Buße zur Erkenntnis der Wahrheit. Wenn Gott einem Menschen helfen will, dann tut er das durch Erkenntnis der Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie kommt die Hilfe Gottes zustande? Durch Erkenntnis der Wahrheit. Zum Beispiel Erkenntnis, hey, was ich hier tue, ist zwar in meinen Augen richtig, aber nach dem Maßstäben der Schrift, es ist falsch. Und jetzt verlasse ich meine Maßstäbe und ich übernehme die Maßstäbe Gottes. Das heißt Buße. Das ist Buße. Sich umkehren vom verkehrten Weg und den richtigen Weg einschlagen und wieder zurückkommen in Übereinstimmung mit dem Herrn. Buße zur Erkenntnis der Wahrheit. Jesus hat versprochen, die Wahrheit wird euch frei machen, nicht die Liebe. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist, was Jesus versprochen hat. Wahrheit macht frei. Aber nicht einfach so, sondern unter zwei Bedingungen. Wahrheit macht frei, wenn wir bleiben in den Worten Jesu. Wenn wir an seiner Rede bleiben. Ja? Und wir müssen dann dadurch die Wahrheit erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ihr bleibt in meiner Rede, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Reihenfolge. Wenn wir nicht fest bleiben in der Rede Jesu, in seinen Ordnungen, in seinen Maßstäben, können wir nicht die Wahrheit erkennen. Wir können nicht. Es ist ein übernatürliches Geschenk, es ist ein Wunder Gottes, dass uns die Augen aufgetan werden, dass wir die Wahrheit sehen. Aber bevor Gott dieses Geschenk gibt, gibt es auf unserer Seite den Schritt der Demütigung. Wir demütigen uns und Gott gibt Gnade. Und zu sagen, es geht nicht mehr nach meinen Gefühlen, es geht nicht mehr nach, was ich meine, was Liebe ist, es geht nicht mehr nach dem, wie ich meine, wie es laufen soll, sondern es geht nach den Ordnungen Gottes. Das ist eine Form von Demütigung. Wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes und er wird uns erheben. Wir demütigen uns und er erhebt uns. Das ist, wie Gott mit uns handelt oder wie wir mit ihm leben. Wir demütigen uns, indem wir sagen, Herr, nicht mein Wille, nicht meine Ideen, nicht mein Geschmack, nicht meine Vorstellung, nicht meine Ideen und mein Gefühl, was mir sagt, was Liebe ist, sondern dein Wort. Dein Wort. 1. Petrus 1, 22. Nachdem ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Die Seele muss gereinigt werden. Und wie empfängt die Seele Reinigung? Durch Gehorsam gegen die Wahrheit. Und daraus kommt ungeheuchelte Bruderliebe. Wenn die Seele nicht gereinigt wird durch Wahrheit, gibt es auch Bruderliebe, aber die ist geheuchelt. Die ist nicht echt, die ist nicht sauber, die ist nicht rein. Und das Ziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen, ohne Heuchelei. Das ist das Ziel des Glaubens. Ungeheuchelte Bruderliebe, so liebt einander nachhaltig und von Herzen. Galater 3, Vers 1, kennt ihr alle. Hoffentlich habt ihr euch inzwischen eine Schlachterbibel besorgt. Dann könnt ihr diesen Vers noch viel besser genießen. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Diese wichtige Passage, der Wahrheit nicht zu gehorchen, steht leider in der Elberfelder nicht drin. Das hat zu tun mit verschiedenen Varianten von griechischen Urtexten. Und es macht sehr viel Sinn, davon auszugehen, dass der griechische Urtext, den die Schlachter verwendet, der bessere ist oder der nicht korrupte ist und dass der andere Text, den die Elberfelder benutzt und den heute fast alle Bibelübersetzungen benutzen, dass das ein Text ist, der korrupt ist, der an manchen Stellen verändert wurde. Und diese Passage hier gibt uns auch eine Definition, was christliche Verzauberung ist, nämlich eine Art von Beeinflussung, eine Art von Lehre, von Verkündigung, eine Art von Prägung, die Menschen Freiheit gibt oder die Menschen ermutigt, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen. Das ist christliche Zauberei. Und unser Land ist voll davon. Unser Land ist voll von christlicher Zauberei. Aber weil wir nicht die Definition aus dem Wort Gottes nehmen, ja, sondern wir denken, Zauberei, das ist, was sie in Afrika machen, die schlachten dann Hühnchen, hu, hu, hu und so, ja. Und wir denken, das ist irgendwie Zauberei oder so, ja. Wir denken nicht in den Kategorien Gottes. Ja, das Wort Gottes prägt uns nicht, sondern wir haben unsere eigene Zauberei mitten in Deutschland. Wo soll denn das vorkommen? Und dennoch in den christlichen Gemeinden. Also bitte, jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Das sind doch Verschwörungstheorien. Paulus ist anderer Meinung. Aber der Hauptpunkt ist hier, das Wesentliche an der Nachfolge, wie Nachfolge sich auszeichnet, ist der Wahrheit zu gehorchen. Das ist Nachfolge, das ist Christsein. Der Wahrheit zu gehorchen, nicht zu lauschen am Sonntagmorgen, sondern am Montagmorgen zu gehorchen. Das ist das Entscheidende. Und natürlich Dienstag auch, bitteschön. Ja? Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bis zum nächsten Sonntag. Ja? So, das ist, was das Wesen ist von Christsein. Das Wesen von Christsein ist eine Hingabe. Das Wort Gottes ist der Maßstab und mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, mein Fantasieren, mein Träumen, meine Ziele, alles soll ausgerichtet sein an diesem Wort. Das ist neutestamentliches Christsein. Und wo das nicht da ist, ist es eine Form von Religiosität, die ohne Power ist, die nicht verändern wird, die nicht Charakter prägen wird, die nichts Gutes bewirken wird. So, was heißt das praktisch, der Wahrheit zu gehorchen? Gottes Gebote ernst zu nehmen. Gottes Gebote sich zu unterstellen und zu sagen, auf Biegen und Brechen, kostet es, was es wolle, ich will lernen, diesen Geboten zu gehorchen. Heute gibt es Massen von Gläubigen, die sagen, als Christ bin ich frei, es gibt keine Gebote mehr. Ich bin frei durch die Liebe Christi, ich bin frei. Ja, was heißt frei? Wenn Paulus sagt, wir sind befreit durch Christus, was meint er damit? Er sagt nicht, wir sind frei von Geboten, sondern wir sind jetzt frei zu gehorchen. Wir sind frei, das Richtige zu tun. Das ist unsere Freiheit. Die Freiheit des Christen ist, endlich frei zu sein, das Richtige zu tun, nicht mehr Sklave meiner Gefühle zu sein, nicht mehr Sklave von Umständen zu sein, nicht mehr Sklave von Moden zu sein und von irgendwelchen Zeiterscheinungen. Und alle Leute machen das und wenn ich das nicht mitmache, dann falle ich unangenehm auf. Also muss ich mich anpassen. Wir sind Christen. Wir passen uns nicht an diese Welt, sondern wir passen uns immer mehr an Christus und an sein Wort an. Das ist, was uns auszeichnet. Epheser 5 beschreibt sehr schön, wie dieses Leben in der Wahrheit, dieses Leben im Gehorsam gegenüber der Wahrheit aussieht. Epheser 5, Vers 6, niemand verführe euch mit eigenen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Warum soll niemand uns verführen? Weil es Dinge gibt, auf die der Zorn Gottes über Söhne des Ungehorsams kommt. Und man kann auch als Gläubiger sich zählen und zugesellen zu den Söhnen des Ungehorsams. Und dann kommt der Zorn Gottes genau so auf uns. Das kann nicht sein. Gott ist Liebe. Gott würde das niemals tun. Ja. Studier das Wort. Und wenn Gott uns Ordnung gibt und wir gegen diese Ordnung rebellieren und wir sagen, wir können den Segen haben, auch außerhalb der Ordnung Gottes, wir betrügen uns selber. Wir bekommen statt Segen, wir bekommen Fluch. Und das wollen wir nicht. Seid doch nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Das ist, was unser Zustand ist. Wir sind Licht in dem Herrn. Und hier siehst du wieder das Evangelium. Das ist, was Gott uns geschenkt hat. Und jetzt kommt, was aufgrund des Geschenkes die notwendige Konsequenz sein muss, um den Segen wirklich zu genießen. Ihr seid Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, man kann Kind des Lichts sein, aber wandelt nicht im Licht. Und das ist nicht empfehlenswert und das ist, was wir nicht tun sollen, sondern wir wandeln als Kinder des Lichts. Wie tun wir das? Vers 9 ist ein Einschub, den lassen wir mal kurz weg. Wir wandeln als Kinder des Lichts, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, was sollen wir denn da prüfen? Nun, wie wäre es mit deiner christlichen Literatur? Wie wäre es mit deinem Internetkonsum? Mit deinen Gedanken? Mit deinen Worten, mit deinen Gefühlen, mit deinen Verhaltensweisen. Diese Dinge unseres Lebens, die machen unser Leben aus. Die und noch ein paar andere mehr. Diese Dinge des Lebens prüfen wir am Herrn. Im Wort, wir prüfen das, ob es dem Herrn wohlgefällig ist. Und im Wort finden wir, was er liebt und was er hasst. Im Wort finden wir, was seinem Wesen entspricht und was richtig ist und was er für uns hat und wie wir leben sollen und welche Segnungen das hervorbringt. So wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Mach es dir zur Angewohnheit, wenn du im Internet unterwegs bist. Immer mal wieder Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Wie findest du das eigentlich, was ich hier anschaue? Genießt du das auch so wie ich? Im Internet, auch bei irgendwelchen Soaps, die du dir reinziehst. Findet der Herr das auch spaßig, wenn Leute fluchen und unreine Worte benutzen und sich niedermachen, sich hintergehen, sich betrügen, sich verletzen, sarkastisch sind, einander runtermachen? Findet der Herr das auch so lustig wie wir? Wie findet er das? Wir prüfen, indem wir nicht so tun, als sitzen wir vor dem Fernseher oder vor dem Internet ohne irgendein Wissen über das Wesen und die Ordnung Gottes, sondern wir behalten den Heiligen Geist schön an unserer Seite und wir fragen, was passiert da eigentlich und was sagt das Wort Gottes darüber? Wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir prüfen es. Und wenn die Prüfung ausfällt, dass es dem Herrn nicht wohlgefällig, dann was? Dann bitten wir den Herrn, seine Meinung zu ändern. Gott ist unwandelbar. Gott wird sich nicht verändern. So, wenn wir mit Gott zusammengehen wollen, dann müssen wir uns ändern. Und wir stimmen mit ihm überein. Und wir sagen, Herr, du hast recht. Das war zwar spaßig, aber eigentlich war das ein sehr unreiner Joke. Und das gehört sich nicht. Ich verurteile, was er verurteilt. Ich stimme mit ihm überein. Und ich sage, wenn ich mich amüsiere über so etwas, was er verurteilt, dann beweist es nur, wie weit ich weg von ihm bin und wie wenig ich geprägt bin von seinem Wort. Nichts anderes beweist das. Dass ich weit weg von ihm bin, dass ich wenig von ihm geprägt bin, dass ich mehr geprägt bin vom Geist der Welt. Ja? So, ich prüfe, ich treffe ein Urteil und ich sage, ja, aber war doch lustig. Wenn es verletzender Humor ist, wenn es unter der Gürtellinie ist, wenn es böse ist und ich habe daran gefallen, dann beweist das nur, wie weit ich weg bin vom Herrn, mehr nicht. Ob das akzeptabel ist, das sagt mir das Wort, das sagt der Herr. Und ich lerne in diesen praktischen Dingen, was meine Worte angeht, meine Fantasien angeht, meine Wünsche angeht, meine Ziele angeht, mein Verhalten. Ich lerne, mit Gott übereinzustimmen und mich von dem zu distanzieren, was ihn nicht ehrt. Ich lerne das. Ich stehe auf seiner Seite gegen das Böse, gegen das Schlechte, gegen das Faule, gegen das Unreine. Ich stehe auf seiner Seite. Und das spielt keine Rolle, wie lange ich das jetzt, bis jetzt genossen habe. Wichtig ist, wie sieht er es? Und weil er es so sieht, sehe ich es auch so. Und ich wende mich ab. Ein Christ lebt in einem ständigen Prozess von Buße. Das ist Christsein, weil das Licht Gottes scheint. Und wenn du mit einem Bereich fertig bist, dann scheint er auf den nächsten Bereich. Und du siehst neue Dinge, wo du nicht in Übereinstimmung bist mit ihm, wo du noch in Übereinstimmung bist mit dem Geist der Welt. Sprich mit dem Geist der Finsternis. Sprich mit dem Teufel selber. So, das ist eine sehr, sehr praktische Passage. Hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also beende diese Form von Gemeinschaft. Vielmehr straft sie auch. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht ist. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. So, wir haben keine Gemeinschaft mit diesen bösen, unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wir strafen sie. Wie strafen wir diese Werke der Finsternis? Und das sind Dinge in uns selber. Wir strafen sie, indem wir das Urteil Gottes darüber fällen. Wir stimmen mit Gott überein. Wir sagen, es ist nicht passend, es ist nicht angemessen, es ziemt sich nicht für einen Christen, weil er strebt nach Demut, nach Reinheit, nach Offenheit, nach Belehrbarkeit, nach Sanftmut, nach Barmherzigkeit und so weiter. Und diese Dinge passen nicht in diese Kategorie. Also ich spreche ein Urteil darüber. Ihr alle kennt Hebräer 4, Vers 12 und Vers 13. Das haben wir viele Male erwähnt und angesprochen über das Wort Gottes, das wie ein Schwert ist. Und dann wird gesagt, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes muss so in uns sein. Paulus sagt, lasst es reichlich in euch wohnen, dass es anfängt zu leben, dass es anfängt, Kommentare zu geben, dass es anfängt, uns Dinge zu zeigen. Und wir merken, hey, das war jetzt aber nicht nett. Das war jetzt nicht schön. Das war jetzt wirklich nicht in Ordnung. Das war jetzt echt daneben. Du hast mal einen schönen Spaß gemacht, die anderen haben gelacht, aber du hast jemanden bloßgestellt. Und das ist nicht die Liebe Gottes. Wenn du über Menschen Spaß machen willst, mach über dich selber Spaß. Hast du genügend Material. Aber wir stellen nicht Menschen bloß. Das tun wir nicht. Es ist ein Richter. Das Wort ist ein Richter. Ein Richter von was? Der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes muss Freiheit haben. Und es bekommt diese Freiheit zu richten. Wenige Gläubige strecken sich danach aus, obwohl das Wort Gottes so klar von Jesus, von Christus, dem Richter spricht. Sie strecken sich so wenig danach aus, Jesus als den Richter in ihrem Leben kennenzulernen. Sie wollen die Liebe Gottes haben. Aber Jesus als Richter kennenlernen, wer will denn das? Jeder, der klug ist, jeder, der das Wort Gottes kennt. Weil er weiß, jede Lüge, die der Herr offenbart in meinem Leben, die er richtet und ich mit ihm übereinstimme, gibt mir mehr die Möglichkeit, in seiner Liebe zu sein und seine Gegenwart zu genießen, mich an ihm zu erfreuen und ihm Gelegenheit zu geben, mir zu dienen. Jede Lüge, die über Bord geschmissen wird, macht mich freier zu empfangen und zu trinken von diesem Wasser des Lebens, das er uns gibt. Wenn wir das verstanden haben, dann decken wir nicht mehr die Lüge und sagen, naja, komm, müssen wir nicht so genau sein. Wir müssen noch viel genauer sein. Und ich kenne andere, die erlauben sich Dinge, dagegen bin ich ja schon der reinste Heilige. Wer hat dir erlaubt, dich mit anderen zu vergleichen? Wenn du dich vergleichen möchtest, vergleich dich mit Christus. Und da hast du immer Gelegenheit zur Buße. Da hast du immer Gelegenheit zur Veränderung. Da hast du immer Gelegenheit, Herr, lehre mich das. Hilf mir, da anders zu sein. Wirke du das in mir. Gib mir diese Gesinnung. Halleluja. Halleluja. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann heißt es, alles ist bloß und offenbar vor dem, und jetzt bitte wieder Schlachter, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich weiß nicht, warum Elberfelder da so einen Quatsch erzählt, mit dem wir es zu tun haben. Der, dem wir Rechenschaft geben müssen, das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen Gott Rechenschaft geben. Sobald diese Idee mit ins Spiel kommt in meiner Beziehung mit Gott, ich muss ihm Rechenschaft geben, kommt Furcht des Herrn. Weil Jesus sagt, über jedes unnütze Wort, das ich geredet habe, muss ich Rechenschaft geben. Das heißt, für Gott sind die Dinge nicht vorbei. Das wird alles aufgeschrieben und es wird einmal zur Sprache kommen. Es wird ein Moment kommen, wo diese Dinge nochmal auf den Tisch kommen. Ich habe es schon längst vergessen, aber es steht in den Büchern. Es steht in den Büchern. Es wird alles aufgezeichnet. Jeder falsche Klick im Internet, jede falsche Seite, jedes falsche Fernsehprogramm, jedes falsche Wort, jede falsche Fantasie, es wird alles aufgeschrieben. Und eines Tages musst du Rechenschaft geben für dein Leben. Und dank sei Gott, dass es Buße gibt. Und Buße kann diese schlimmen Dinge tilgen. Und das heißt, die werden gelöscht und die kommen nie zur Sprache. Halleluja, die kommen nie zur Sprache, weil ich ja schon Vergebung habe. Und Vergebung ist nicht nur Vergebung, sondern Vergebung ist auch Reinigung. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und wie? Reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn alle Ungerechtigkeit gereinigt ist, was ist, bleibt dann übrig? Gerechtigkeit. Bis zum nächsten Mal. Aber dann können wir wieder Buße tun. Und all die Dinge, die wir in Ordnung gebracht haben, obwohl sie schlimm waren, kommen nie zur Sprache, wenn wir einmal vor dem sind, was Paulus nennt, die Preisrichterbühne Christi, wo wir vor ihm stehen und Rechenschaft geben müssen, wo alle unsere Werke getestet werden im Feuer. Wenn uns das doch nur wirklich bewusst wird, dass es am Ende einen unbestechlichen Test gibt. Und da geht es nicht darum, wie fühltest du dich dabei, fandst du das in Ordnung, sondern da geht es darum, was sagt der, der dein unbestechlicher, gerechter Richter ist? Was sagt der? Nur darum geht es, umsonst gar nichts. Wenn uns das mehr bewusst ist, dass wir Rechenschaft geben müssen, wir würden lernen, anders zu leben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir lernen, weise zu leben. Weisheit kommt aus diesem Bewusstsein. Eines Tages ist hier alles vorbei. Und eines Tages kommt die Wahrheit über mich auf den Tisch. eines Tages stehe ich vor dem, dem ich nichts vormachen kann. Ich kann mir was vormachen, ich kann anderen was vormachen, aber ihm niemals. Und eines Tages stehe ich vor ihm. Und da ist dein Ehepartner nicht dabei und sagt, ja, das hat er nicht so gemeint. Und jetzt wollen wir mal nicht so pingelig sein. Und bitte, wo ist denn hier die Gnade? Niemand wird da auf deiner Seite stehen. Du und deine Untaten vor dem Herrn. Wow. Ist das, was die Bibel lehrt? Dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist eine der Passagen. Und Jesus hat über Rechenschaft gelehrt. Und es ist einfach ein unglaublicher Skandal und eine Bosheit und eine Volksverdummung, wenn ein christlicher Bestsellerautor schreibt, dass es in der ganzen Bibel dieses Wort Verantwortung und Rechenschaft nicht gibt. Unser ganzes Verhältnis zu Gott ist geprägt von dieser einen Sache. Wir müssen einmal vor ihm Rechenschaft ablegen für unser Leben. Wer das nicht glaubt, wird niemals Fortschritte machen in der Heiligung. Niemals. Weil unser Leben mit Gott und unsere Art der Beziehung hängt ab von unserem Glauben. Was glauben wir? Ist Gott mein Richter? Oder ist er nur der, der für mich am Kreuz bezahlt hat und danach lässt er mich laufen und ich kann machen, was ich will und ich komme sowieso in den Himmel? Wer ist Gott? Muss ich Rechenschaft geben? Ja. So, Epheser 4, ich weiß gar nicht, den Vers, glaube 13 oder so, redet davon, dass wir die Wahrheit sprechen sollen in Liebe. Wahrhaftig sein in Liebe. Epheser 4, 15, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und das beginnt bei uns selber. Und dann in unserer Beziehung mit dem Bruder und die Schwester und der Schwester. Wir lernen, die Wahrheit zu sprechen in Liebe. Und wer sich hingibt und sagt, das will ich lernen, wird schnell merken, was für ein Problem er hat. Und das heißt Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und davon müssen wir erlöst werden. Davon müssen wir erlöst werden. Paulus sagt, ich könnte nicht der Sklave von Christus sein, wenn ich noch menschengefällig wäre. Wir versuchen nicht, Menschen zu beeindrucken. Wir versuchen nicht, Menschen zum Munde zu reden. Wir versuchen nicht, uns anzubiedern. Wir geben nicht Komplimente, die nicht ehrlich sind, ja, sondern die geschmeichelt sind. Was ist der Unterschied zwischen Kompliment und geschmeichelt? Geschmeichelt, ich tue was Gutes, ich sage was Nettes, um was zu bekommen. Was eine ganz hinterhältige Form von Selbstsucht ist. Es sieht so aus wie Liebe. Aber in Wirklichkeit will man nur haben. Ich erlebe das manchmal. Ich freue mich, wenn Menschen ehrliches Lob geben über meinen Dienst. Aber was ich nicht abkann, wenn Menschen übertriebene und unwahre und aufgeblähte und absolut unrealistische, super bombastische Dinge sagen, um mir zu schmeicheln und um mir das Gefühl zu geben, also ich bin wer in ihren Augen, ich hasse so etwas. Und manches Mal kriege ich Weisheit und in diesen aufgeblähten Ballon steche ich rein mit einer Stecknadel und bumm, macht das ganze Ding und platzt. Wir sollen die Wahrheit reden in Liebe. Das ist, was wir tun sollen. Und dafür müssen wir befreit sein von Menschenfurcht. Was sagt der andere? Wir können nicht den anderen in Liebe ermahnen, wie ich das vorhin am Anfang als Beispiel gegeben habe, ohne dass wir frei sind von Menschenfurcht. Wenn wir noch Menschenfurcht gebunden sind, wir werden es nicht tun. Wir sagen, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Können nicht frei sein und Gott gehorchen. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin und bring ihn zurecht im Geist der Sanftmut. Galater 6. Ja, das ist, was das Wort Gottes gebietet. Ja, wir haben nicht die Gesinnung, was geht mich die Sünde meines Bruders an. Das ist nicht unsere Gesinnung. Unsere Gesinnung ist, das ist mein Bruder. Und außerdem, ich, weil ich Teil der Gemeinde bin, werde auch mitleiden an dem Zeug, was er uns hier alle einbrockt. Und darum werden wir das nicht zulassen. Und darum nehmen wir Verantwortung. Und darum hören wir auf, in seelischer Weise Beziehungen zu haben. Wie oft habe ich das erlebt? Sind dicke Freunde und dann passieren irgendwelche Dinge und ich spreche den Freund an und sage, und warum hast du ihn nicht gewarnt? Warum hast du nicht in sein Leben gesprochen? Ja, ich hatte Angst, dann verlieren wir die Freundschaft. Wenn das Freundschaft ist, ja, dass ein biblisches Gebot die Freundschaft sozusagen abkühlen oder beenden kann, was ist das für eine Freundschaft? Wenn er geistlich gesinnt ist, er wird sagen, schau mal, der liebt mich so sehr, dass er nicht zulässt, dass ich in Kompromiss gehe, dass ich in Dinge gehe, die Gott nicht gefallen und die Fluch auf mein Leben bringen. Er hat mich so lieb, dass er das nicht zulässt. So werden wir nicht ermahnen, weil wir die gute Beziehung nicht beschädigen wollen. Dann beweisen wir, dass wir seelische Beziehungen haben. Seelische Beziehungen sind Beziehungen, in denen nicht die Wahrheit regiert. Das kann in der Ehe sein, das kann unter Freunden sein, das kann in der Gemeinde sein. Und das wird niemals Gott die Ehre bringen und das wird niemals helfen, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir vorwärts kommen und dass diese geheimen Verbindungen und dieses Händchenhalten mit dem Teufel aufhört. Und das ist, was wir haben wollen. Wir wollen eine Gemeinde haben, die einmal wie Jesus stehen kann und sagen kann, es kommt der Fürst dieser Welt und er kommt und er dreht auf und er wird hier Dinge veranstalten, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Aber wir können ihm widerstehen. Wir halten ihn draußen und sagen, mach da draußen, was du willst. Hier regiert die Wahrheit. Hier regiert die Demut. Hier regiert die Liebe. Hier regiert die Offenheit. Hier regiert der Heilige Geist. Und wir bekommen Power. Unter der Leitung des Heiligen Geistes zu gewissen Zeiten gehen wir raus und bringen dem Feind das Fürchten bei und jagen ihm Beute ab. Das ist Gottes Ordnung für die Gemeinde. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Wir danken, dass es messerscharf ist, dass wir vor dem Wort zittern und dass wir merken, da werden Dinge angesprochen in uns, die ganz tief verborgen sind. Diese Unwahrhaftigkeit, diese Tendenz, sich was vorzumachen, sich was in die Tasche zu lügen, sich irgendwie selbst für gerecht zu erklären. Vater, wir wollen all diese religiösen Spiele nicht mehr. Wir wollen, dass der Geist der Wahrheit regiert. Und deswegen beten wir, nicht nur jetzt, sondern immer wieder für uns und füreinander, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Herr, wir wollen mehr von dir. Und das wird nur gehen, wenn wir die Dinge, die geheimen Dinge aufgeben, uns überführen lassen in den tiefsten verborgenen Dingen und glasklar werden. Vor dir ist sowieso alles offenbar, aber du willst uns zeigen, was du siehst. Und wir sagen ja dazu. Wir begehren ein Leben in deiner Ordnung. Wir begehren ein Leben in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Wir begehren ein Leben, wo Wahrheit unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Absichten richten darf. Wo es keine faulen Ausreden gibt, keine Scheinbegründungen, keine Dinge, die schön klingen, aber wir wissen genau, sie sind nicht schön. Lass dein Licht scheinen in unseren Herzen. Wir wollen offen sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die dem Feind keinen Raum gibt. Nicht nur mit den offenkundigen Sünden, auch mit den guten Dingen. Mit der falschen Liebe, mit der seelischen Liebe. Hilf uns, im Geist zu leben, in der Wahrheit zu leben. Hilf uns, echt zu werden. Klar zu werden, gerade durchsichtig zu werden. Hilf du uns, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und wir danken dir, dass du uns beförderst und befähigst, vom Seelischen in das Geistliche zu kommen und geistlich zu leben und nicht mehr seelisch zu leben. Halleluja. Danke für deine gewaltigen Pläne für die Gemeinde. Und wir wollen sie nicht vereiteln. Wir wollen sie nicht hinauszögern. Wir wollen sie nicht verhindern. Wir wollen kooperieren mit dir. So sagen wir, komm, du Geist der Wahrheit, und tu du, was Jesus versprochen hat, und führe uns in alle Wahrheit. Halleluja. Und wir danken dir, dass du das tust aus Liebe. Wir begehren das. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Okay, ihr Lieben. Das war, was ich auf dem Herzen hatte für heute Abend. Ist das gut? Oder sagt ihr, hey Mann, das bringt mich aber mies drauf. Das bedrückt mich. Das frustriert mich. Halleluja. Amen.